Ja, herzlich willkommen, lieber Equiano. Und ich möchte zuerst mal mit dir vielleicht die Frage betrachten, wie du zu deinem Weg gekommen bist und vielleicht auch sogar, wie du zu deinem Namen gekommen bist, der ja sehr speziell ist.
Yes, again. Mein Gott, wie bin ich zu meinem Weg gekommen? Das ist ganz spannend. Schon mit 13 war ich mal irgendwann tränenüberströmt wegen dieser Frage nach Gott und ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Also es wurde so, mit der Jugend wurde das sehr präsent bei mir, diese Sinnsuche. Aber ich habe eine Mutter, die sich damals schon mit Tarot und diesen Dingen beschäftigt hat, aber zu der Zeit war es nicht so präsent bei ihr. Und so war ich in dieser tiefen Suche unterbewusst und im Äußeren hat aber nichts das wirklich gefüttert. Für mich war Schule extrem sinnlos. Ich habe das irgendwie so ganz okay hingekriegt und danach irgendwie arbeiten gehen als Elektroniker. Aber diese Sinnsuche hat mich zu Zeiten in Jugendjahren wirklich fertig gemacht und zerrissen und habe dann auch viel getrunken und Party gemacht und Exzesse, was ja letzten Endes ein unbewusster Ausdruck von dieser Suche war. Ich bin ziemlich an die Grenze gegangen, um zu schauen, Mensch, ist das wirklich alles so? Was ich in der Gesellschaft gesehen habe, war nicht befriedigend für mich. Und ja, meine Mutter hat mir dann irgendwann auch verschiedene spirituelle Bücher nahegelegt, vor allem auch das Buch von, wie heißt der nochmal, Thorvald Detlefsen, Schicksal als Chance. Das war das erste Buch in meinem Leben, das ich gelesen habe. Davor habe ich Lesen abgelehnt und ich war wie geflasht. Plötzlich war wie so, wow, ich glaube, das ist diese Realität, nach der es mich dürstet. Aber ich habe selber noch nicht ganz verstanden. Und das durfte dann noch 3, 4 Jahre so dahin plätschern, bis ich dann irgendwann weitere Bücher gelesen habe und dann habe ich einen Wildniskurs besucht. Und da waren plötzlich bewusste Menschen, die sich voll ausdrücken und sich mit der Natur, also wirklich wieder mit der Natur beschäftigen und die ganz andere Gespräche führen. Ich dachte mir so, boah, es gibt ja noch mehr so Menschen, die so komisch sind sozusagen wie ich. Und das war einfach ein Highlight für mich. Und dann ist der Stein ins Rollen gekommen. Dann habe ich viele liebe Menschen getroffen und Vorträge besucht, Seminare, bis ich dann 1 Jahr lang in die Wildnis bin. Da gibt es ein Programm in Amerika, wo man dann tatsächlich 11 Monate lang draußen lebt. Und das war pure Therapie für mich. Bin weitergegangen, bin dann nach Indien zu einem indischen Guru, bin weiter nach Costa Rica zu einer speziellen Gemeinschaft mit vielen Emotional Trainings und nach Peru, habe dort viele Nächte durchwacht und bin mit Schamanen gesessen und war in der Dunkelkammer. Und so hat sich das alles so mir offenbart. Und ja, ich durfte für mich das berühren, wonach ich gesucht habe. Und seitdem, ja, bin ich ein anderer Mensch. Und weil du nach meinem Namen gefragt hast, das wäre wahrscheinlich ein Interview für sich, um es kurz zu fassen, in all diesen Jahren der spirituellen Suche in Peru, natürlich aufbauend auf allem, was ich davor gelöst und erlebt habe, in Peru war ich in einem Zustand, ich war keine Partnerschaft, ich war noch nicht Vater, ich hatte keinen Job, der mich gebunden hat, ich habe zu der Zeit auch wie so alle Verbindungen wie intuitiv getrennt, ich habe irgendwie gewusst, das ist wichtig. Und war dort in Peru in diesen Selbsterfahrungen sehr losgelöst. Also ohne irgendwas, das mich gehalten hat. Und ja, das, was ich in einer dieser Nächte erleben durfte, das ging dann noch einige Wochen sehr massiv, hat mich in einen sehr extremen Kundalini-Prozess gebracht und eine Rausschälung aus meiner Selbst. Und ich hatte dann die ersten 3 Tage hatte ich tatsächlich meinen Namen vergessen. Also ich war nicht mehr ganz auf der Erde. Ich war in kosmischen Weiten eingetaucht in eine absolute Realität. Und ja, das war der Moment, als diese Befriedigung passiert ist. Ich habe es immer gewusst. Es ist da sozusagen. Es war wie Gott war die ganze Zeit auf meiner Nasenspitze und ich musste so heulen, weil ich habe es überall gesucht, aber es war immer da. Und das ist etwas, Ja, du lachst. Das kann man niemandem, wie soll ich sagen, erzeugen. Das muss man erlebt haben. Da kommt man mit Worten fast nicht hin. Es war unglaublich schön, aber auch unglaublich massiv. Und ich habe 1,5 Jahre gebraucht, das aufzuarbeiten. Und im Zuge dessen habe ich gemerkt, ja, ein anderer Name, der wurde mir zuteil und den habe ich dann angenommen. Und seitdem ist alles anders in meinem Leben.
Schön. Was bedeutet er denn für dich persönlich, der Name?
Das ist dieser Zustand, den ich damals erlebt habe. Und das war ein Zustand von, ein paradoxer Zustand. Mhm. Einerseits durfte ich erfahren, dass alles gleich ist, im Sinne von alles in diesem gesamten Universum hat denselben Ursprung. Es gibt keine Ausnahme, egal welches Sandkorn, welches Tierchen, welcher Mensch, welcher Planet, egal wie groß oder klein, alles kommt aus dieser selben Quelle. Steht eh in jedem Buch, ich weiß, aber wenn man es dann mal erfährt, ist einfach massiv. Und zur gleichen Zeit, also alles ist gleich und zur gleichen Zeit ist alles komplett verschieden. Es gibt nichts, was jemals schon mal genauso da war wie jetzt du oder ich oder dieses Holz da hinten. Oder es gibt kein Duplikat, nichts kann man kopieren. Und das war so paradox, dass alles gleich ist und unendlich verschieden. Und der nächste Raum, in den ich dann gekommen bin, war, alles, was existiert, ist geliebt und schön. Alles hat diese kosmische Schönheit in sich. Und demnach bedeutet für mich Equiano das alles Gleiche, unendlich verschiedene Schöne.
Oh. Ja, sehr berührend. Das ist natürlich ein großer Schritt, die Identität so aufzubrechen und dem sogar auch einen neuen Namen zu geben. Was würdest du sagen, was hat dich auf deinem Weg so am meisten irgendwie Kraft gekostet, wo du dich rausschälen musstest?
Tatsächlich für mich jetzt die Schule und das Arbeitsleben, das klassische Arbeitsleben. Ja. Schule war für mich ja teilweise wirklich traumatisierend. Ich habe hier einiges aufgearbeitet. Ich habe noch viele Jahre Träume gehabt, dass ich wenig aufstehen darf von diesem Tisch, weil ich war schon immer auch eher ein sehr kreativer Mensch. Und das meiste, was so in der Schule geboten wurde, war jetzt für mich persönlich ja wie Fesseln, wie unsinnig. Ich habe diesen Sinn nicht verstanden und habe dann natürlich auch irgendwann auf meine Art und Weise rebelliert. Und dementsprechend war es für mich wichtig, diese klassischen Schulkonzepte sein zu lassen. Ich habe dann auch irgendwann studieren mal angefangen und habe erfolgreich nach 2 Semestern abgebrochen, weil ich gemerkt habe, und ich möchte es wirklich, ich verteufel das nicht. Das ist wunderbar für jemanden, den es wirklich dahin zieht und der das lernen möchte. Perfekt. Aber nicht das jedem aufzudrücken. Für mich war es wie aufgedrückt. Ich habe mir meine Lehrer dann im Leben gesucht und habe genau das gelernt, was ich gebraucht habe für meine heutige Berufung. Genau, und so war es dann auch im Arbeitsleben. So dieses Abarbeiten und dieses Leben für das Wochenende. Und dann freut man sich am Freitagabend und am Sonntagabend ist schon wieder die große Enttäuschung. Das war für mich auch sehr quälend und habe dann eine Ausbildung gemacht und ein bisschen weitergemacht. Aber ja, glücklicherweise hat mich das Leben dann auf einen anderen Weg gestoßen.
Ja, du bist ja jetzt schon wirklich schön dabei, die Menschen auf, ich möchte das Bild aufgreifen, Gott auf der Nasenspitze hinzuweisen. Was sind so deine Lieblingshinweise, die du den Menschen gibst, um ihnen zu zeigen, dass das Göttliche direkt in ihnen präsent ist?
Ja, da komme ich auf die Thematik des Idealbildes zu sprechen. Also ganz oft versumpfen wir so in unserem Leben, was da so passiert, uns geht's nicht gut und so weiter. Und dann entdecken wir den bewussten Weg, was total schön ist. Und da gibt's ja, wie du weißt, unzählige Angebote von, was man mit dem Körper machen kann, wie man emotional arbeitet, die Macht der Gedanken und diese ganzen Ebenen. Und ich finde es gut, dass es das alles gibt. Und was ich einfach immer wieder feststelle und was für mich auch ein maßgeblicher Durchbruch war, ist, wenn irgendwann einmal ein Idealbild entsteht, sagen wir, ich bin jemand, der seinen Körper super gereinigt hat und plötzlich glaube ich, das ist es, die Körperreinigung. Dadurch erlösen wir sozusagen die Menschheit oder durch die Methode, wie man mit den Emotionen arbeitet und hier alles loslässt oder die Macht der Gedanken und all das ist die Realität, alles andere ist die Illusion oder auch wenn man zu einem Guru geht. Ich war auch bei einem Guru, bei einem sogenannten erleuchteten Meister und diese Philosophie. Das, was mir der Kosmos damals gezeigt hat, war, dass letzten Endes alles, sogar die ganzen spirituellen, moralischen, ethischen, tollen Dinge mit dem Schwert der Wahrheit wieder zerschnitten werden, wenn wir daran hängen bleiben. Auch dann wird aus dieser Wahrheit wieder eine Unwahrheit. Und das, was ich heute Menschen nahelege, ist, strebe gerne nach etwas, öffne dich und dann bleib nicht darauf hängen, sondern entfalte dich weiter. Das ist auch nicht die Wahrheit, sondern es war jetzt deine Wahrheit für diesen Abschnitt deines Lebens. Entfalte dich weiter und vielleicht entfaltet sich das mit, vielleicht fällt es aber auch weg. Das ist, was ich von, ich hatte zwei spirituelle Lehrer, die waren für mich sehr besonders, die waren anders. Da hatte ich den Eindruck, ja, da war schon ein anderer Zustand da und die haben mir geholfen, über diese Beschränkungen, auch sehr spirituelle und geistig sehr anerkannte Beschränkungen, darüber hinaus zu wachsen und wieder zurückzukommen hier zum Herzen. Weil dieser Herzbereich aus meiner Erfahrung, der haftet an nichts. Das ist was sehr Flexibles. Das ist immer etwas, das jetzt gut ist und das darf weitergehen. Und das ist, was ich den Menschen heute auch nahelege.
Ja, schön. Diese Dynamik und Flexibilität in dem Weg aufrechtzuerhalten. Ja. Ich sehe auch oder von dir, dass du gerade ganz wesentlich auch im familiären Kontext wächst und dein Bewusstsein in der Dynamik zwischen dir und deiner Partnerin, dass du dem ganz viel Raum gibst. Was hat sich seitdem bei dir auf deiner, ich möchte sagen, Bewusstseinsentwicklungsweg verändert mit dieser Erweiterung, Ergänzung, Partnerschaft und dann Familie?
Ja, schön. Danke, dass du das mit reinbringst. Ist für mich ein essentieller Punkt, wenn wir über Bewusstsein sprechen. Ja, das ist, wie gesagt, ich war sehr eingetaucht in diese absolute Realität und war auch irgendwann in diesem Zustand, dass ich zeitweise geglaubt habe, das ist sozusagen das, worum es geht in der Spiritualität. Und ich hatte einen Lehrer, der mir geholfen hat, auch über das, darüber hinaus zu wachsen und wieder zurückzufinden zu dieser Verbindung aus einer, und das macht ja die Spiritualität so komplex, diese Verbindung aus einer absoluten Realität mit dieser ganz subjektiven Realität, die genauso real ist, was aus meiner Erfahrung heute definitiv keine Illusion ist, sondern dieser Körper ist für mich auch real. Die Emotionen haben auch ihren Wert und eine Realität, die wichtig ist für das Menschsein. Aber meine Partnerin vor allem, die nämlich ganz aus der erdigen Richtung kommt und ich so aus dieser kosmischen Richtung, hat mir geholfen, diese Dinge noch mehr auf die Erde zu bringen und einen tiefen Zugang zu meinen Gefühlen wieder zu bekommen. Und vielleicht noch ein Wort zu Gefühlen. Ich habe eine universelle Liebe, konnte ich spüren zu allem. Aber so diese tiefe Liebe zu den kleinen Dingen, zu kleinen Bedürfnissen, die meine Frau hat oder jetzt auch unser Sohn, das durfte ich erst lernen. Und ich weiß, daran scheitert es bei vielen Menschen auf dem spirituellen Weg, weil wir eben geprägt werden durch diese gigantischen kosmischen Erfahrungen und da will jeder hin und jeder will frei sein. Und ja, das macht frei, bis wir dann irgendwann vielleicht auch merken, man kann auch unfrei werden in dieser Freiheit. Und wer ist wieder bereit, hier so zurückzukommen und sich zu committen, Verantwortung zu übernehmen für dieses eine Leben und auch für kleine Dinge? Das ist, was ich lernen durfte durch meine Frau, nicht nur den großen Blick auf alles zu haben und das Kollektiv, sondern ja wieder so kleine Bedürfnisse, weißt du, da ist eine Windel voll geschissen, okay, die gilt's zu wechseln, dann machen wir das jetzt. Ja, ich mach die Küche sauber, ja, das mache ich. Ich kaufe einen Sandkasten im Baumarkt, ich kümmere mich um Schriftkram und genau dieses kleine Leben, das hatte bei mir zeitweise keine Relevanz mehr. Vor allem, als ich Single war und diese Öffnung hatte, das war für mich, ich hatte eine Vision, die war groß und das wollte ich umsetzen und das ist auch fein, das mache ich ja immer noch. Aber meine Frau hat mir geholfen, diesen anderen Pol, den weiblichen Part wieder zu integrieren und das hat in mir viele Tränen bewirkt und ich bin in sehr, sehr spirituelle Prozesse gekommen, aber diesmal sehr erdverbunden und mehr verbunden mit meinem Schmerz. Und seitdem habe ich große Teachings und Einweihungen über Schmerz bekommen und wieso Schmerz, ich rede nicht von Leid, sondern nur von Schmerz, wichtig ist für unser menschliches Dasein überhaupt.
Ja. Ja, schön. Es sind ja, denke ich, viele Menschen, die schon vom Großen kosten durften, aber es noch nicht ins Kleine integrieren konnten. Was hat dir dann noch geholfen, diese Umsetzung vom Großen ins Kleine in deinem Leben stattfinden zu lassen?
Mir Zeit zu nehmen dafür, weil durch diese kosmische Öffnung, ich kenne das auch von anderen Menschen, erhöht sich die Energie enorm. Ich musste nicht mehr viel essen, ich musste nicht mehr viel schlafen und ich hatte ein unglaubliches Energielevel und habe in sehr kurzer Zeit viel auf die Beine gestellt. Und natürlich ist das mega schön. Und vor allem, wenn man so aus dieser Schwere kommt und so wie früher auch in diesen teilzeitdepressiven Zuständen bei mir und dann kommt man nach Jahren auf dem spirituellen Weg durch Praxis, durch Lehrer und Dinge an einen Zustand, wovon alle immer sprechen und geschrieben haben und merkst so, wow, das ist der Hammer. Und jetzt aber darüber hinaus zu wachsen und daran nicht anzuhaften und wieder langsamer zu werden, das hat mich zeitweise innerlich aufgerieben, weil ich erst gedacht habe, ich falle wieder zurück in diesen alten Zustand, bis ich dann durch diese Trauerprozesse erkennen konnte, nein, nein, alles, was hier passiert ist, dass ich mein Herz wieder öffne für das einfache Menschsein. Ich habe diesen kosmischen Funken in mir so stark erforscht und jetzt darf ich auch wieder dieses ganz natürliche, ja, das ist der Equiano, der hat so seine Themen, der hat auch mal hier ein Aua und da, jetzt darf ich das auch wieder annehmen. Das war für mich so dieser Weg, diese Annahme, diese Langsamkeit und dass ich einen Körper habe, der auch Bedürfnisse hat und dass das auch, dass ich das in Einklang bringe, sozusagen mit dieser kosmischen Realität. Und auf diesem Weg bin ich gerade und bekomme immer noch entscheidende Teachings.
Ja. Welche, wenn du jetzt deinen Weg nochmal so Revue passieren lässt, was würdest du sagen, was sind so die größten Gefahren, in die ein spirituell Suchender sich verirren kann?
Das ist eine schöne Frage. Hier gibt es so verschiedene Ebenen, die man durchschreitet. Die erste Ebene, die ich so beobachte, ist so, dass ich nenne es das erste Erwachen, wo man plötzlich wieder die Natur realisiert und so, wow, wie schön die Natur ist und wow, mir darf es ja auch gut gehen, ich muss mich nicht ausbrennen und immer nur hier für irgendwas arbeiten. Man wird langsamer, man kommt wieder zu sich, die Sinne öffnen sich, man spürt wieder seine Gefühle und das tut sehr gut. Und hier gibt es einen gewissen Schmerz. Und das könnte, wie du sagst, eine der ersten Gefahren sein, wie man nicht weiter wächst. So dieser Schmerz, von diesem Standpunkt aus die Energie weiter zu erhöhen. Weil jetzt bin ich so ein bisschen gerade wie gesund geworden, durch diese vielleicht ein paar Körperreinigungen gemacht, Emotionalarbeit. Jetzt geht's mir gut, jetzt kenne ich liebe Menschen und alles ist so Love and Peace. So alles so, hey, Licht und Liebe und dieser nette Umgang miteinander. Aber das Leben möchte, dass ich darüber hinaus wachse. Und hier ist so eine Schwelle von diesem ersten ins zweite Erwachen, die mich wieder fordert, die Energie zu erhöhen durch spirituelle Praktiken, durch Zeremonien, durch Begleitungen, dass ich über das hinauswachse und vielleicht sogar in den Service gehe gegenüber anderen. Und über diesen Schmerz drüber hinauszuwachsen ist nicht ganz leicht, aber es ist sehr wichtig. Hier stehen sehr viele auf dem spirituellen Weg, weil man dann plötzlich merkt, puh, wenn ich jetzt wieder die Energie erhöhe, dann habe ich wieder ein gewisses Stresslevel. Aber dieses zweite Erwachen fordert von einem, eine hohe Energie zu haben und in dem lernen zu entspannen. Mhm. In dem nicht wie früher auszubrennen, sondern in dem zu entspannen und kontinuierlich. Das ist so ein bisschen wie das Mönchsbewusstsein. Kontinuierlich weiterzumachen und sich zu schenken. In diesem zweiten Erwachen geht es darum zu dienen, sich zu schenken, irgendetwas hervorzubringen, egal wie groß oder klein. Und wenn ich nur einen Kuchen backe oder eine kleine Bäckerei habe, irgendwas hervorzubringen, was dieser Menschheit und dieser Erde dient. Da gehe ich in den Service. Und jemand, der diesen Schritt macht, durch diesen Schmerz durchgeht, die Verantwortung übernimmt, der fühlt sich dadurch auch gut. Und das gibt einem dann meistens auch wieder einen gewissen materiellen Halt. Oftmals verdient man dann plötzlich Geld mit etwas, das man gerne macht und so weiter. Und ist eigentlich auch wieder ein toller Zustand. Da möchte man am liebsten auch wieder bleiben, ist auch gut. Und da ist auch wieder die Gefahr, okay, und jetzt nur noch dienen, nur noch schenken, nur noch weitermachen. In dem stehen dann auch schon sind einige sehr angesehene Lehrer sind nach meiner Beobachtung in diesem Zustand. Und der ist schon etwas weiter, aber es geht noch weiter, weil man hier einfach dann schnell wird. Und dann kommt dieser nächste Schritt, von dem ich auch zuvor gesprochen habe, wo wir wieder eine tiefere Ebene zum Weiblichen in uns anknüpfen. Das ist zwar ähnlich wie in diesem ersten Erwachen, da knüpfen wir auch ans Weibliche an, nur haben wir da noch nicht diesen männlichen Pol integriert von dieser hochschwingenden Energie, von dieser kosmischen Energie. Und jetzt aber mit der kosmischen Energie zusammen wieder in eine weibliche Schwingung zu gehen, das braucht ein bisschen Mut, weil das bringt dann wieder... Das löscht dann wieder diese Identität, die man sich da aufgebaut hat, auf der man vielleicht schon wieder eine ganze Homepage gegründet hat und alles. Und ja. Du kommst wieder in ein neues Bewusstsein, wo du feststellst, okay, boah, wer bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich plötzlich jemand, von dem das Leben fordert, immer wieder ruhig und präsent zu sein, fließend wie ein Wasser und dann im nächsten Moment aber da zu sein, etwas zu kreieren und zu schöpfen. Und in diesem Bewusstsein fordert das Leben einen auf, immer wieder in dieses kosmische Männliche und in dieses erdige Weibliche zu gehen im Wechsel. Und das ist ein Zustand, ein Bewusstsein, der macht einen mit ganz viel Liebe wahnsinnig. Und das ist gut. Das ist aus meiner Erfahrung da, wo Gott uns haben will, dass wir vor Liebe wahnsinnig werden, weil jetzt bin ich nicht mehr jemand, der... Ja, ich kann ja nichts, weil ich weiß ja, nein, ich kann was. Und ich bin auch nicht mehr der, boah, ich kann alles, ich bin mega gut, weil ich weiß auch wieder, ja gut, ich habe auch meine Beschränkungen. Ja, wer bist du denn? Ja. Ich bin ich. Das ist, was dann übrig bleibt. Du kannst dir in diesem Bewusstsein irgendwann keine Definition mehr geben. Dadurch bleibst du relativ identifikationsfrei, beziehungsweise du kannst dich schneller durchschauen. Ja.
Ja, es ist ja ein Weg der Identitätsabmantelung, ne, das Loslassen aller Schichten von Identitäten und Rollen, die wir hier spielen. Und gibt es noch so ein paar Lieblingsidentitäten, die du hast, die immer wieder vorbeikommen?
Ja, beispielsweise das mit dieser hochschwingenden Energie, das kommt immer wieder. Wobei ich sagen muss, meine Frau und mein Sohn, die sind mir einfach Anker. Das habe ich mir gut eingefädelt, weil die sind mein täglicher Anker. Die kann man nicht irgendwie mal einen Monat wegschicken oder so, wo ich dann wieder die Tendenz habe, sehr viel in kurzer Zeit zu bewerkstelligen, sondern da brauchst einfach diese Hingabe und das klopft auch immer wieder an. Und dann kommt immer mal wieder auch, wenn die Identifikation da ist, dann kommt auch mal wieder so kurzzeitig aus dieser früheren Identität diese Gedanken von, oh, die halten mich ab. Die halten mich ab, sozusagen, dass ich hier noch weiter in kosmische Gegebenheiten reinwachsen kann, um dann das zu durchlaufen, wieder in Kontakt zu kommen mit meiner Trauerkraft und zu spüren, das ist jetzt gerade nicht dieses gesunde Streben, das ist die Flucht. Das ist Equerna, das ist wieder, wo du versuchst, in kosmische Gegebenheiten zu flüchten. Das ist nämlich auch einer der Sackgassen aus meiner Sicht. Bleib präsent im Herzen. Der Kosmos ist da, es geht eh drauf zu. Also der Tod ist ja die Einweihung in die kosmische Gegebenheit. Es läuft alles auf den Tod hinaus im Leben. Und je älter wir werden, aus meiner Sicht, dürfen wir auch dauerhafter in diese kosmische Realität eintauchen. Aber ich sehe es einfach so, dass jetzt so relativ junge Männer wie du und ich und viele andere, da ist es noch nicht Zeit, dauerhaft in diesem Zustand, in dieser Shiva-Präsenz zu sein und alles zu beobachten. Hier gibt's noch viel zu lernen. Und das, was wir vor allem da lernen können, ist auch ein tiefes Mitgefühl. Wir können sehr viel über Liebe lernen. Und dann komme ich immer wieder zurück und weiß halt, leb Familie. Die Familie ist dein Tor zur Liebe. Und das ist, was ich ja irgendwann mal dann mitnehme in die kosmische Gegebenheit. Dann darf ich hierzu vielleicht noch was sagen?
Das gerne, ist ja, natürlich.
Was mir ganz wichtig ist, weil viele Menschen glauben, es geht nur um diese kosmische Liebe. Und dann ist man in diesem Zustand des Unendlichen und stellt aber fest, jemand, der da mal länger drin war, in diesem No-Mind-Zustand. Ich durfte da mal, ich habe eine massive Erfahrung gehabt, und das war wundervoll, dass der ganze Schmerz, das ganze Drama ist weg. Und dann irgendwann konnte ich beobachten, wie ich kein Wachstumspotenzial mehr habe. Und das war ganz spannend, weil das, was ich dann gespürt habe, war Leere. Und dann bin ich zurückgekommen und jetzt ein paar Jahre später verstehe ich diese Erfahrung, weil ich noch nicht diese tiefe Liebe kultiviert hatte, diese ganz menschliche Liebe. Nicht kosmisch, sondern ganz menschlich, so für kleine Dinge, für einfach für mich, für das Menschsein. Und das hat mir irgendwann gezeigt in einer anderen tiefen Erfahrung. Es geht nicht nur darum, kosmische Weiten zu erforschen, sondern die Liebe auch zu entwickeln, das Herz zu öffnen und das dann mitzunehmen in die Unendlichkeit. Weil wenn wir dann sterben, wenn dann der Tod kommt, dann tauchen wir ein in eine unendliche Realität, aber mit so viel Liebe, dass es dort mega schön ist und nicht einfach nur leer und still. Deswegen gibt es die Erde, um diese Liebe zu kultivieren. Und das ist aus meiner Sicht noch ganz wichtig. Und ich bin auch ein Mensch mit der Tendenz, den zieht es sehr da hoch. Und deswegen habe ich in einer Einweihung erfahren dürfen, wie wichtig dieser Part der Erde ist und dass Erde nicht einfach nur eine Illusion ist, sondern hier passieren die Einweihungen der Liebe und des Herzens und die wollen wir dann mitnehmen. Ja.
Ja, sehr schön. Ja, es ist ein ganz, ganz großer Punkt auch bei mir auf meinem Weg gewesen, diese Integration der kosmischen großen Liebe in die menschliche Liebe, das so sich so anfühlt, als ob es ein Rückschritt wäre in was Begrenzteres und das dann aber auch wieder zu transformieren und aufzulösen und diesen Transfer herzustellen zwischen der großen kosmischen und der kleinen menschlichen Liebe. Ja. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, schön, genau.
Ich habe für mich auf meinem Weg zwei ganz, ganz wichtige Faktoren festgestellt, wo ich sage, okay, das sind zwei Elemente, mit denen ich irgendwie immer auf meinem Weg zu tun habe. Und das ist einmal Hingabe und einmal Wille. Wille als das männliche, Hingabe als das weibliche Prinzip. Und zwischen Wille und Hingabe fließe ich so die ganze Zeit auf meinem spirituellen Weg hin und her. Und manchmal habe ich so Phasen, wo ich ganz, ganz viel mit Wille arbeite, ganz viel mit Kraftaufwendung und dann merke ich auch wieder, ich komme da nicht weiter und dann gehe ich wieder ins fließende Prinzip und dann wechselt das so. Wie ist es bei dir mit Wille und Hingabe?
Genau wie du es beschreibst, sehr schön. Das ist letzten Endes das, was ich vorher beschrieben habe, als dieser Zustand, wo man sich nicht mehr definieren kann, wo man nicht mehr drauf hängen bleibt, ich bin der, der die Hingabe lebt oder ich bin der, der alles mit Wille bewältigt. Und vielleicht, du hast es eh schon schön beschrieben, noch ergänzend dazu, ich achte immer darauf, wann wird aus meinem Willen, aus dieser schönen Kraft des Willens, dieser männlichen Energie, die etwas hervorbringt und ja über meine Begrenztheit mich hinausschieben kann, wann wird die hart? Da gibt's so, das kann man, du kennst das wahrscheinlich, irgendwann merkt man so, ah, jetzt bin ich im ungesunden Part. Jetzt werde ich gerade hart da drin. Und jetzt ist es nicht mehr sozusagen, ich kanalisiere nicht mehr der Wille, sondern jetzt ist es plötzlich wieder mein Wille. Jetzt will ich irgendwas durchsetzen, was so, ja, mein spirituelles Konzept vielleicht auch. Und dann, wie du sagst, ist es wichtig, wieder zu sagen, loslassen, loslassen, hey, stopp, weich werden, wieder vielleicht auch mit Trauerkraft das wieder zulassen, back to the heart, sich spüren und in diese Hingabe zu gehen. Es darf wieder fließen. Es darf wieder zu mir kommen. Es muss jetzt erstmal gar nichts mehr. Ich darf das auch wieder ein Stück loslassen. Und das ist dann auch nicht leicht, vor allem wenn man jemand ist, der gern schöpft, dann ist auch wieder so, ah, ich muss mich doch kümmern und so. Psst, ganz ruhig. Genau. Und dann in dieser Hingabe, irgendwann löst sich dann vieles von alleine. Und das ist auch wieder eine ganze Zeit total schön und Dinge ergeben sich. Die Magie arbeitet sozusagen für einen. Und dann kommt auch hier irgendwann wieder so dieser Umschlagpunkt, wo das Leben wieder will, dass man nicht drauf hängen bleibt. Und dann kommt eher so ein sumpfiger Zustand wieder, wo so, ah, es ist so, jetzt, es fließt nicht mehr so. Und dann kann man auch wieder drauf hängen bleiben. Nee, ich mache jetzt nichts weiter. Es muss nur fließen. Es muss alles zu mir kommen. Und es kommt aber gar nichts. Es passiert nichts mehr. Es stimmt einfach nur. Und es braucht jetzt wieder diese gesunde männliche Kraft, diesen Willen. Na, jetzt tue ich das wieder bewusst, die Energie anschieben und das Leben will mich wieder da haben. Und genau wie du sagst, es ist diese Reise zwischen diesen beiden Polen. Und die Kunst ist herauszufinden, wann schlägt die Energie um und geht in den anderen Pol. Das ist, glaube ich, auf dem spirituellen Weg eine der höchsten Künste.
Ja, Ja, das ist bei mir auch immer so ein Wechsel, weil ich, also das, was du mit hart beschrieben hast, habe ich gemerkt, dass bei mir so eine Zwanghaftigkeit reinkommt. Eine Zwanghaftigkeit, dem Kosmos zu dienen, war bei mir so. Und dann mit den höheren Ebenen, mit meinem Schreiben, dass ich das Gefühl habe, dass ich darin gar nicht frei gewesen bin, weil ich sozusagen von den Energien, die ich währenddessen gespürt habe in mir, dass ich quasi wie so eine Abhängigkeit bekommen habe dem gegenüber und da dieses Fließende und Weiche nicht mehr drin gewesen ist. Und das ist bei mir auch wirklich, ja, es darf sich zu einem feinfühligen Wechsel dieser beiden Polaritäten entwickeln.
Schön, ja.
Gibt es denn für dich auf deinem Weg irgendwelche Ziele, wenn wir jetzt so ein bisschen mehr auf dem männlichen Pfad gerade sind, wo du sagst, diese Erfahrung, das würde ich gerne noch haben? Gibt es da
Ja,
sowas?
es ist tatsächlich was eine Sehnsucht, die noch sehr stark in meiner Brust brennt. Und das Leben entscheidet, ob es so sein soll. Wenn nicht, werde ich es auch loslassen. Ist tatsächlich ein zweites Kind. Das ist bei meiner Frau und bei mir sehr präsent und wir haben uns dafür geöffnet und man
Schön.
weiß ja nie, ob es kommt oder nicht, es darf kommen. Da merken wir beide noch so, oh, das wäre noch sehr groß für uns, weil wir spüren, unser Sohn hat uns enorm in tiefe innere Prozesse reingeführt und wir wären heute nicht da, wo wir sind, ohne ihn. Und vor allem ich in der Integration von diesen massiven kosmischen Dingen, die ich erfahren durfte, helfen mir jetzt das Vaterdasein sehr stark, das zu integrieren. Und viele Teachings aus dem Kosmischen sehe ich heute in meinem Alltag und warum mein Sohn gewisse Dinge tut und wie ich darauf reagieren kann. Und ich spüre so, ah, wenn dann noch ein Kind kommen würde, dann ist so ein Gefühl davon, ja, dann ist es ganz, dann habe ich mein Päckchen sozusagen, um diese entscheidenden Teachings der Liebe zu kriegen. Also hier ist eine große Sehnsucht. Das ist so das eine, so in Bezug auf die Liebe. Und es gibt eine Sehnsucht in Bezug auf das Kosmische auch, wo ich mir sehr stark wünsche, dass ich gegen Ende meines Lebens, wenn ich irgendwann ein älterer Mann bin, vielleicht die Umstände geschafft habe, so zu kreieren, dass ich viel Ruhe habe und dass ich loslassen kann. Dinge, die ich jetzt bewusst in die Hand nehme und es wichtig ist, dass ich dann loslassen kann, das wünsche ich mir, wo ich ja einfach noch mal viel Zeit mit der Natur, mit dem fließenden Wasser, mit dem Mond verbringen kann, mit der Sonne, mit den Bergen. Das ist auch eine große Sehnsucht in mir, in diese Stille dann bewusst einzutauchen als älterer Mann und ja, das Leben, das ich dann gelebt habe und diese Liebe, die ich dann hoffentlich zu einem Ausmaß gefunden habe, so dass ich spüre, ah, das war gut mit allem, was da war. Das möchte ich dann sehr bewusst rübertragen in die Nichtkörperlichkeit. Das ist die zweite große Sehnsucht, die ich noch habe und die ich heute spüre.
Schön, schön. Auf meinem Weg auch wieder ich gehe einfach von dem aus, was ich gerade bei mir auf meinem Weg immer wahrnehme, gibt es so zwei große transzendentale Lehrmeister. Und es ist einmal die Liebe als ein, ja, der zentrale Lehrmeister, die zentrale Richtschnur, an der ich mich ausrichte. Und als zweites ist es der Tod. Und da wollte ich fragen, wie ist dein Verhältnis zu diesem spirituellen Lehrmeister Tod, diesem Prinzip?
Ja, vielen Dank für diese Frage. Wir haben in unserer Gesellschaft aus meiner Perspektive eine sehr verquere Beziehung zum Tod, weil wahrscheinlich geht es dir auch so, wenn ich vom Tod spreche, dann spreche ich von einem sehr hohen Maß an Liebe. Das ist so, ja, jeder, der spirituelle Prozesse durchläuft, stirbt ja Tode. Na, wenn die Identifikationen, das sind ja massive Prozesse, durch die man da geht, die wirklich körperlich und ja, wo man zeitweise nicht mehr weiß, wer man ist. Und das sind wie kleine Nahtoderfahrungen. Und ich habe einfach sehen dürfen, wie viel Liebe der Tod beinhaltet, dass diese ganze Schöpfung, diese zwei maßgeblichen Punkte der Geburt und den Tod, dass das die zwei größten Geschenke an das Leben sind, von dieser Schöpfung. Und dementsprechend die Geburt haben wir erfahren und die entfaltet sich und alles geht auf diesen Tod zu. Und das ist für mich so wie diesen Bewusstseinsshift hinzukriegen von, oh mein Gott, die Zeit läuft davon hin zu, wow, so schön, wir feiern dem Tod entgegen. Es ist so die letzte Einweihung. Ich möchte noch mal ganz viel lieben und das erleben und das kultivieren und dieses Herz, diese Transformation der Liebe, wie du es gesagt hast, das wirklich sehr weit werden lassen. Und dieses Fest möchte ich dann mitnehmen in das Abschlussfest. So, ja, das, ich möchte fast sagen, dass es mit das Schönste ist oder das Besonderste in diesem Leben ist der Tod, dieser Übergang, wenn wir die Möglichkeit haben, bewusst loszulassen, sogar am Ende von diesem Körper. Und das ist nicht so leicht, weil irgendwie hängen wir an dem. Auch wenn wir nicht immer so ganz gut behandeln zwischendrin mal oder da erst reinwachsen dürfen, jeder hängt trotzdem an seinem Körper. Selbst jemand, der sich nicht gut behandelt, wenn dann Tiger vor dir steht, sagst du auch nicht, ja, friss mich. Nein, du hängst an diesem Körper. Und das ist auch gut so. Aber es ist, ich sehe da in diesem spirituellen Prozess, in diesem letzten Moment, wenn man ganz, ganz tief Ja sagen kann, so, du darfst jetzt sogar auch das nehmen, diesen Körper und diesen letzten Atemzug und das bewusst zu erleben, bewusst in den Tod reinzugehen, glaube ich, ist mit die höchste Gnade, die wir erfahren können in diesem Leben.
Schön, ja. Ja, ich wollte gerade das auch nochmal vertiefen. Jetzt hast du es auch schon vorweggenommen. Die Frage, ob du Vorstellungen hast, wie du gerne sterben möchtest. Gibt es da schon sowas?
So bewusst wie möglich. Mhm. Das ist einer meiner Lehrer, und damals hatte ich das noch nicht verstanden. Ich weiß erst heute, was er meint. Hat in einer Zeremonie gesagt, es geht darum, einen bewussten Tod zu sterben. Und das merke ich. Damals habe ich ihm einfach mal geglaubt und habe es mitgenommen. Und durch gewisse Erfahrungen, wie diese außerkörperlichen Erfahrungen, habe ich gemerkt, aha, ja, man kann sehr bewusst da rein sterben, ohne diesen Lebenskrampf, diesen Widerstand. So ohne diese Angst, mir wird was genommen, sondern nein, das wird mir genommen, um mich frei zu machen. Und in diesem Moment dazu Ja zu sagen, das ist, und das gilt es aber im Leben aus meiner Sicht zu kultivieren. Und da kommen wir auf die Liebe zu sprechen. Ja, wie macht man das, dieses Bewusstlos? Wie soll denn das gehen? So, wie bereitet man sich auf das Fest des Todes vor? Und schon landen wir bei der Liebe. Jemand, wenn ich es nicht geschafft habe, in diesem Leben zu lieben, und ich rede jetzt nicht von dem Ideal, da muss nicht alles und jedes immer zu allem Ja sagen. Ich rede von, dass ich mich habe berühren lassen vom Leben, dass ich gefeiert habe, mich gefreut habe, dass ich geweint habe, losgelassen, dass ich Wutenergie kultiviert habe, die gesund ist, um Grenzen zu setzen. Dieses ganze Spektrum ist dafür gegeben, um das Herz zu öffnen, um Liebe zu lernen, um Ja zu sagen, auch zu Dingen, die wir nicht ändern können, um Ja zu sagen zu Dingen, die wir in die Hand nehmen können. Und ich könnte ewig ausführen, dieses ganze Spektrum des Lebens, jeder weiß, wovon ich spreche, wir sind ja alle mittendrin, das ist gemacht, um Widerstände loszulassen. Dieser Krampf gegenüber Gott, wir haben so einen Gottkrampf, so, ah, mir geht's nicht gut und das habe ich nicht gekriegt und alles ist schwer und haben immer so ein bisschen die Hoffnung, wenn wir unbewusst im spirituellen Weg sind, die Methode noch oder der Lehrer noch oder das Interview noch oder die Zeremonie noch, dann hört's alles auf, dann muss ich mich um nichts mehr kümmern, dann ist alles so, dann bin ich dieser erhabene Meister sozusagen, der, wo nichts mehr ist. Aus meiner Sicht ist das auch schon wieder eine dieser Sackgassen auf dem spirituellen Weg, der versucht, zu diesem zu werden, wo nichts mehr ist. Weil das ist ja das Besondere in diesem Leben mit dem Körper, in der Dualität. Es ist immer was. Es ist immer was. Wir können es nicht meistern im Sinne von uns drüber stellen. Wir können es meistern im Sinne von wir werden zu dem. Ich werde zu all meinen angenehmen, freudvollen Dingen. Ich werde zu all den unangenehmen, schmerzhaften Dingen. Und ich sage gleichermaßen Ja. In dem Moment hört dieser Lebenskrampf auf und wir akzeptieren einfach mal die ganze Schöpfung von Gott. Und dann passiert Liebe.
Ja, schön, schön. Ja, genau. Das nimmt die ganze Zwanghaftigkeit, irgendwie was anderes werden zu müssen, als das, was man gerade ist, komplett raus. Schön. Ja, Was glaubst du denn, warum haben wir uns hier gemeinsam auf diesem Erdenrund verabredet? Wofür das alles hier?
Oh, jetzt machen wir noch mal ein größeres Päckchen auf. Ja. Das kommt drauf an, von welcher Ebene wir da drauf blicken. Aus einer absoluten Ebene sprechen wir eigentlich schon die ganze Zeit genau darüber. Ja. So wie ich das Göttliche verstehe, ist Gott nicht ein Ding, das man festmachen kann, sondern Gott ist ein Prozess. Und das ist so besonders. Das ist so wie, wir sind irgendwo auf diesem Fluss und der Fluss, der fließt oben am Berg in der Vergangenheit und der ist jetzt gleichzeitig am Berg, der ist gleichzeitig hier in der Mitte, wo wir sind und der ist aber auch schon am Ende, der ist auch schon angekommen in der Quelle. Mhm. Und das könnte man sagen, ist Gott. Und dieser Gesamtprozess des Flusses ist diese göttliche Schöpfung. Mhm. Und dieser Prozess beinhaltet genau das, wir kommen aus diesem kosmischen Bewusstsein, machen Erdenerfahrungen, die werden immer verstreckender und schmerzhafter, bis wir irgendwann hier gegenüberliegend, mache jetzt als bildhaft, von diesem Absoluten so verstrickt sind und so in Opfer-Täter-Dinge, dass wir wie eine Art innere Hölle erfahren. Und diese Hölle, die reißt uns auseinander, die nimmt uns auch so diese Arroganz von diesem Überdasein. Das ist so dieser Atlantis-Komplex, wo wir herkommen.
Ja.
Und in dem lernen wir auch dann wieder Demut und finden Heilung durch diesen Demutsprozess. Und das ist, wo auf diesem Weg sind gerade viele, vor allem gerade viele hochsensible Menschen, die sich wundern, die kommen meistens gerade so aus diesen Inkarnationen, wo es sehr heftig war und sind jetzt in Heilungsinkarnationen. Und jetzt geht die Reise hier wieder zurück zum Absoluten. Aber wie schon zuvor besprochen, mit der Liebe, mit der Erderfahrung, mit dem Annehmen von allem, was da war, sogar von der Hölle. Wir nehmen auch die Hölle ins Herz, in die Liebe, mit all den heftigsten Erfahrungen, die es auf der Erde gibt. Und das über mehrere Inkarnationen tragen wir dann ins Absolute zurück, so dass wir hier nicht mehr nur in dieser stillen Einheit sind, sondern in dieser liebevollen stillen Einheit, die alles liebt, auch irdische Gegebenheiten, eben das Große und das Kleine gleichermaßen. Und dieser Gesamtprozess, nicht nur das Absolute, nicht nur die Liebe, dieser Gesamtprozess ist das, was ich als Gott verstehe und warum das Ganze passiert. Und über dem gibt es noch eine letzte Frage. Warum passiert das? Und die ist unbeantwortbar. Ja. Wenn man in diesen Zustand kommt, um das noch zu ergänzen, ist alles, was, wenn man in diese Ebene, wenn man da mal so reinkommt, irgendwann mal irgendwie, dann bleibt nur noch übrig, das, was ist, ist. Und deswegen sagen die Indianer das große Mysterium. Wir können viele Fragen beantworten, aber die letzte Frage, die muss unbeantwortet bleiben.
Ja, genau. Ich finde auch, ich bezeichne Gott als das große Geheimnis, was nicht gelüftet werden möchte, sondern Geheimnis bleiben möchte, um sich selber zu wahren, sein innerstes Heiligtum.
Ja. Ja. Da kommt man manchmal in Zustand von einem Lachanfall, wenn man so in diesem Geheimnis drin ist und dann merkt man irgendwann, hilft's nicht mehr, da muss man teilweise so lachen, weil es so, ja eh klar,
weil, ja, was denn?
Ja, eh ist.
Ja, weil man die Pointe der Schöpfung verstanden hat, würde ich sagen.
Genau.
Genau, und dann lacht man weiß ganz genau, weshalb, aber man kann es nicht vermitteln.
Null, du könntest kein Wort sagen, es macht einfach, ja.
Ja, bin ich mit dir in dem Lachen. Ja, vielleicht nochmal die letzte Frage nochmal aufgreifend, konkretisierend. Es gibt ja ganz viele andere Ebenen, planetare Sphären, Planeten, wo man auch hingehen könnte. Warum wir gerade hier? Was macht das Besondere an der Erde aus? Was ist dein Gefühl dazu?
Das Besondere an der Erde ist diese enorme Wachstumsvielfalt. Wir kommen auf die Sinne zu sprechen. In der irdischen Gegebenheit, so wie die Natur hier aufgebaut ist, auf diesem Planeten, kann man sehr viel sinnliche Freude erfahren. Und das ist auf nicht jedem Planeten so möglich in diesem Ausmaß. Wer mal in eine ganz reife, frische Mango gebissen hat, weiß, was ich meine. Und dann plötzlich noch neben diesen natürlichen Dingen das, was der Mensch noch hervorgebracht hat, hier mit Eiscreme und Sexualität und aber auch die ganzen feinen Dinge, die Sonne, die man erfahren kann auf seiner Haut, das Meer, in dem man baden gehen kann, diese ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen, das Feiern, das Trommeln, das Tanzen, das, man hat hier so viel Potenzial, um Genuss zu erfahren und so diese Genießerfreude. Und dieses Potenzial ist einerseits so, hat er diesen Aspekt des Feierns der Schöpfung. Hier auf der Erde kann man so richtig Gott in der Materie feiern. Das ist echt ja. So, boah. Jeder, der mal so mit Menschen so einen zeremoniellen Rahmen, so ein inneres Fest verbunden nach außen, das ist einfach nur schön. Das ist so Paradieszustand. Ist der eine Aspekt. Aber dieser Genuss bringt auch mit, dass wir uns verlieren können in der Erde. Denkt man erst, das ist schlecht, aber das ist genau gut, weil in der Erde kann man sich so enorm verstricken, wie ich es davor schon ausgemalt habe, bis zu Zuständen, wo man dann bereit ist, andere zu schlagen und zu vergewaltigen und dann wird es mit dir gemacht. Und das ist auch Teil von der Erde, was so nicht überall möglich ist. Und dadurch aber wird unser Energiesystem extrem geöffnet und wir machen sehr intensive und tiefe Erfahrungen über Liebe. Und deswegen ist dieser Planet unter anderem auch so besonders. Ich weiß nicht, ob man noch irgendwo anders so tiefe Erfahrungen der menschlichen Liebe machen kann wie hier auf diesem Planeten. Vielleicht schon, aber die Erde ist megamäßig, weil dieses Spektrum an Möglichkeiten hier, wie alles aufgebaut ist, so enorm ist. Und ja, das sind so die zwei Gründe, warum ich die Erde als einen sehr besonderen Planeten betrachte, weil so viel Möglichkeit da ist, sowohl das Kosmische zu feiern, bei vollem Bewusstsein zu merken, wir sind unendliche Wesen und drücken das in der Materie aus und gleichermaßen, weil wir so einen tiefen Schmerz spüren können, dieser Schmerz unser Herz öffnet und wir eine Liebe dadurch erfahren können, die so menschlich und so berührend ist. Ja, das wollen wir natürlich wieder zurücktragen, wie schon erwähnt, ins Kosmische. Und dafür ist die Erde einfach eine Wahnsinnsplattform. Auch wenn es zeitweise echt so, man muss wirklich atmen lernen. Das nennt sich der Erde, gell?
Absolut, ja. Siehst du denn, dass qualitativ in den nächsten Jahrzehnten eine starke Bewusstseinsentwicklung und Veränderung stattfindet, dass es wirklich, dass das Leben in 30, 40 Jahren auf der Erde ganz anders aussehen wird als das, was wir jetzt kennen? Oder hast du das Gefühl, dass es größere Zyklen beinhaltet?
Ja, so beides. Beides gleichzeitig. Das, was ich sehe, was weltweit passiert, und ich bin viel rumgereist, ist tatsächlich wie ein Pilzmyzel, wenn wir über das Erwachen sprechen. Das ist gerade enorm auf der Erde. Es ploppt überall hoch. Menschen gründen Kreise und Emotionalarbeit und ja, anknüpfen an kosmische Gegebenheiten. Das ist gerade wirklich enorm, was passiert. Und zur gleichen Zeit ist da auch immer noch ein Großteil der Menschheit, der hat einfach eine große Sehnsucht danach. Wie soll ich sagen, die Menschheit als Kollektiv ist für mich so ein bisschen ein 17-, 18-jähriger Jugendlicher, der einfach glaubt, er hat's gemeistert und er will jetzt so mit der Wissenschaft und mit der Technik sich sozusagen über diese Schöpfung stellen. Und ich glaube, dass wir dieses Jahrhundert noch maßgeblich prägen, diese beiden Strömungen. So, es werden immer mehr Menschen werden, die sich für Spiritualität, für den bewussten Weg zum Göttlichen interessieren. Das wird groß, aber die breitere Masse wird in Richtung Technologie gehen aus meiner Sicht und die Erfahrung wird wichtig sein. Und aus meiner Erfahrung braucht es immer zuerst einen Demutsschlag, bevor wir wie im Kleinen, so im Großen, wie bei jedem Einzelnen, so auch als Kollektiv, bevor wir dann wirklich als Kollektiv in eine Richtung gehen, die man dann als goldenes Zeitalter auf der Erde komplett bezeichnen könnte. Und das kann noch einige Jahrzehnte dauern. Ich sehe so 40 bis 80 Jahre, vielleicht gegen Ende dieses Jahrhunderts. Schwer zu sagen. Spielt doch keine Rolle, weil jeder jetzt schon diese Schritte machen kann. Aber ich glaube, wir brauchen erst im Kollektiv diese Erfahrung, dass wir die Technik so verfeinern und so perfektionieren, dass wir irgendwann Leben hervorbringen können, selbst kreiert, das beseelt wird. Es braucht einen, ich glaube, wir werden an den Punkt kommen, dass wir beispielsweise einen Baum wirklich erschaffen, nicht züchten, sondern erschaffen durch Technik, aber nicht jetzt Technik wie heute mit Zahnrädchen. Ich kann dir nicht erklären, wie das aussieht. Ich bin kein Wissenschaftler. Das ist einfach so eine Visionen, die ich habe. Den werden wir so perfekt kreieren können, dass der sogar beseelt wird und lebt, nur um dann am Ende festzustellen, Mensch, wir haben erschaffen, was schon immer da war. Wow. Und das wird so ein bisschen ein Demutsmoment sein, glaube ich, wenn wir in der Wissenschaft irgendwann in den kommenden Jahrzehnten, in diesem Jahrhundert feststellen, wir haben nichts erschaffen, was größer war als Gott. Und diese Erfahrung werden wir brauchen. Wir werden nicht loslassen mit der Digitalisierung und Technologie, bis wir nicht diesen Demutsschlag kriegen. Und ich glaube, das wird der Wendepunkt sein. Dann werden die meisten Ruhe geben und sich einer inneren Dimension zusätzlich widmen. Und ich glaube aber auch, viele haben Angst vor der Technologie. Ich glaube, die Technologie wird auch viele Dinge in unser Leben tragen, die den spirituellen Weg auch leichter machen werden. Manches verkompliziert, manches macht es auch leichter. Ich sehe hier nicht nur negative Dinge. Ich glaube aber, dass es ein entscheidender Teil noch ist in diesem Jahrhundert und für den Aufwachensprozess. Wir können nichts überspringen. Ja.
Absolut. Vielleicht nochmal detaillierter reingefragt, wie könnte denn ein kollektiver Demutsschlag aussehen?
Wir müssen mit den Dingen, wo wir jetzt aktuell nicht mit der Erde arbeiten, sondern einfach nur unser Ding machen, hier müssen wir an eine Grenze kommen. Das heißt, wir gehen jetzt in die, wir hatten diese Prinzipien, die Hingabe, der Wille, und diese Menschheit steckt aus meiner Sicht, vor allem in der westlichen Welt, sehr massiv im Willen, in diesem harten Zwang, wo wir sozusagen durch die Medizin, durch die Naturwissenschaften und durch das Leugnen, größtenteils leugnen, einer feinstofflichen Realität, die Dinge so, bumm. Und damit haben wir viel erreicht. Und der Umkipppunkt ist aus meiner Sicht in vielen Bereichen schon gekommen. Und wir müssen es, glaube ich, aber insgesamt noch weiter ausreizen, neue Organe erschaffen und Körperteile erschaffen können für Menschen und wie man länger leben kann. Und also all diese Dinge, denen man sich widmet, wenn man keine innere Realität kennt. Das ist ja, sobald du diese Realität kennst, merkst du, oh mein Gott, dieses Rummachen in der Materie, das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Ich sage nicht, es hat keine Relevanz. Ich sage, das sind 50%. Aber wir versuchen aktuell 100% daraus zu machen. Und diese zweiten 50%, wir kriegen sie nicht gefüllt, egal wie gut wir mit der Medizin werden und wie auch immer. Und es braucht wieder mehr Menschen, vor allem Wissenschaftler, die irgendwann in diesen inneren Prozess gehen und sagen, wenn wir etwas hervorbringen, ist unser Maßstab nicht mehr unsere Wissenschaftsgeilheit, boah, wieder was Neues, sondern der Maßstab ist Dienst der Erde, Dienst der Menschheit. Wenn ja, wenn das uns erhebt als Menschheit, dann integrieren wir diese Technologie. Wenn es uns aber einfach, ja, wenn es einfach nur wieder so ein Orgasmus war und andere leiden deswegen jetzt da drüben und wir haben wieder ein Stück Erde verbraucht und die haben hier nichts zu essen deswegen und wir nehmen zu viel Raum damit ein, dann muss man darüber nachdenken, das zu ändern. Es, die Referenz, wenn du mich bringst auf den Punkt, die Referenz darf sich ändern. Nicht mehr diese Geilheit, sondern Erde. Ist es gut für diese Erde und für die Menschheit oder nicht?
Ja, absolut. Schön ausformuliert. Ja. Ich würde gerne zum Abschluss mit dir noch einmal, so tief es uns gerade jetzt gegenwärtig möglich ist, ins große Mysterium eintauchen. Wenn du dich einmal mit deinem Herzen, mit dem innersten Mysterium verbindest, was ist es, was das Wesen dieses Mysteriums ausmacht?
Das ist etwas, das ineinander fließt. Das ist etwas, das man nicht greifen kann, obwohl man es in den Händen hält. Es ist etwas, das so fest liebt, dass wir Angst davor haben, die gleiche Liebe aufzubringen. Es ist das Schönste, was je da war und je da sein wird. Und alles, was übrig bleibt, ist ein Lächeln. Ein Lächeln im tiefen Verständnis dieser Schöpfung.
Ja, danke für deine Worte aus dem Herzen des Mysteriums. Und danke für das gemeinsame Gespräch.
Vielen Dank für diesen schönen Raum und ja, danke an alle, die dabei waren. Ich wünsche dir gesegnete weitere Reise. Es ist ein Wunder und ein Geschenk, Mensch zu sein.